Zeit zur Versöhnung, so ist die Predigtreihe überschrieben, über die ich jetzt über Ostern hier halte. Und heute geht es um Zeit zur Versöhnung mit unserer Machtlosigkeit. Wir werden ja gerade ganz schön durchgeschüttelt. Muss nur kurz an das erinnern, was gerade so alles durch die Nachrichten geht. Oder auch an das, was manche von uns im Moment persönlich erleben. Und die Dinge, die uns so durchschütteln, auf die haben wir zum guten Teil kaum einen Einfluss oder gar keinen Einfluss. Das können wir irgendwie nur hinnehmen und irgendwie darauf reagieren. Und müssen uns eingestehen, so in vielen Dingen sind wir machtlos. Das ist kein schönes Gefühl. Also ich mag das gar nicht. Ich habe immer gerne Kontrolle über mein Leben. Ne? So über meine Zeit und über die Finanzen und schön vorausplanen und über meine Gesundheit und dies und das. Aber über so viele Dinge merken wir, haben wir keine Kontrolle. Sie durchkreuzen die schönen Pläne, die wir uns machen. Die ultimative Machtlosigkeit verspüren wir vermutlich gegenüber dem letzten und größten Feind, dem Tod. Wir können gegen ihn kämpfen, wir können ihn eins ums andere Mal vielleicht von der Schippe springen, aber ja, nur ist es so, irgendwann kriegt er uns doch. Gegenüber dem Tod sind wir ultimativ machtlos. Wir sind machtlos, Gott jedoch nicht. In 2. Timotheus 1, Vers 10 steht ein bemerkenswerter Satz. Da steht, Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen. Also dem Feind gegenüber, dem wir total machtlos sind, dem Feind hat Jesus die Macht genommen. Und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Ja, und das geschieht durch Ostern, durch seine Auferstehung am dritten Tag. Der Ostermorgen, der dritte Tag, zeigt, dass Gott sogar die Macht über den Tod hat. Und darum können wir uns versöhnen mit unserer Machtlosigkeit, weil wir wissen, da hat einer die Macht, die wir nicht haben. Und wir sind an seiner Seite und er an unserer. Ich möchte heute zwei biblische Geschichten mit Ihnen angucken, in denen Gott am dritten Tag zeigt, dass er alle Macht hat. Nun wundert ihr euch vielleicht, dass ich immer vom dritten Tag spreche. Klaro, das hat irgendwie was mit Ostern zu tun. Jesus ist nach jüdischer Rechnung am dritten Tag auferstanden. Ne? Der zählt man immer den ersten und den letzten mit. Freitag, Samstag, Sonntag, dritter Tag. Wir würden sagen, nach zwei Tagen wäre so unsere Zählweise. Aber trotzdem ist ja mal so eine Frage, ist das irgendwie wichtig mit dem dritten Tag? Hätte es nicht auch am zweiten sein können oder am vierten? Oder gleich ins Grab und schwupp wieder raus. Naja, es ist schon wichtig, weil es in der Bibel so symbolträchtige Zeiträume gibt. Kennt man vielleicht so zum Beispiel von den 40 Tagen. Ne? Also 40 Tage Geschichten gibt es eine ganze Menge. Das sind in der Regel so warte geduldig und bestehe die Prüfung Geschichten. Ja, 40 Tage. Lang regnet es während der Sintflut und Noah kann nichts anderes tun als warten, bis es vorbei ist. 40 Tage hält sich Mose auf dem Berg Sinai auf, wo er die Gebote von Gott empfängt. 40 Tage muss das Volk warten und schreibt Mose dann schon ab und fängt an, ums goldene Kalb zu tanzen. Nach seiner Taufe geht Jesus in die Wüste und fastet dort 40 Tage lang und wird vom Satan versucht. So, lauter 40-Tage-Geschichten und die legen gewöhnlich den Schwerpunkt darauf, dass wir Menschen treu sein müssen und treu warten auf das, was Gott tut. Und die Prüfung, ja, in der Prüfung bestehen sollen. Darum geht's. Drei Tage sind in der Bibel auch ein symbolträchtiger Zeitraum. Auch davon gibt es eine ganze Menge Geschichten. Worum geht es dabei? Bei den Dreitagesgeschichten können die Menschen normalerweise gar nichts tun. Also nicht mal warten und Prüfungen bestehen, sondern da ist alles aus und vorbei. In Dreitagesgeschichten zeigt Gott allein, dass er die Macht hat. Zum Beispiel, als Josef im Gefängnis in Ägypten schmort, hat er eine Prophetie für den Mundschenk des Pharaos. Heute in 3 Tagen wird der Pharao dich erhöhen und dich wieder in dein Amt einsetzen. Ganz toll, so, wenn man im Gefängnis sitzt, aber der Mundschenk weiß auch, okay, also klingt erstmal unglaublich und wenn der Josef nicht recht hat, dann baumel ich am Galgen, was seinem Kollegen, dem Oberbäckermeister, dann auch passiert. Als das Volk Israel von einem Völkermord bedroht ist, erklärt die Königin Esther, dass sie 3 Tage fasten will und dann zum König geht. Uneingeladen. Also das stand damals so in dem Kontext nicht mal der Königin zu. Das konnte ihr den Kopf kosten. Und wie lange war noch mal Jona so im Bauch des großen Fisches? Ihr erratet's, oder? 3 Tage. Also da geht es immer irgendwie echt um Leben und Tod. Und der 3. Tag wurde so häufig in diesem Sinne gebraucht, dass er schon so zu einem festen Begriff dafür wurde, wenn eine Situation völlig hoffnungslos war und die einzige Chance war, dass Gott selbst eingreift, ohne dass Menschen irgendwas tun könnten. Der Prophet Hosea schreibt zum Beispiel, kommen wir, kehren zum Herrn zurück. Nach 2 Tagen gibt er uns das Leben zurück. Am 3. Tag richtet er uns wieder auf und wir leben in seinem Angesicht. Also, 3 Tagesgeschichten sind so ein symbolträchtiges Ding. Und ich will heute 2 3-Tagesgeschichten mit euch, mit Ihnen anschauen. Eins ist, wen wundert's, die Ostergeschichte. Und die andere Geschichte ist in so einem Seitenwinkel des Alten Testamentes. Ich vermute mal, dass nicht so sehr viele Leute diese Geschichte kennen. Im 1. Buch Samuel steht sie. Und da fange ich auch an. Die Geschichte im 1. Buch Samuel ereignet sich so am Ende der Richterzeit, bevor das Volk Israel Könige hatte. In dieser Zeit sind die Philister das Volk, was immer wieder Krieg anfängt mit Israel. Und die sind richtig gefährlich, denn sie haben einen technologischen Vorsprung. Die haben nämlich schon Eisenwaffen. Bei denen hatte das Eisenzeitalter schon begonnen. Die Israeliten waren über Bronze noch nicht hinausgekommen. Und das war schon ein sehr entscheidender Vorteil. Da kommt es wieder einmal zum Kampf zwischen Philistern und Israel und Israel wird geschlagen. Die Führer der Israeliten fragen sich, was denn da jetzt passiert? Gott ist doch auf unserer Seite. Warum hat er uns nicht geholfen? Ja, Eisen schön und gut, aber Gott ist doch mächtiger. Und da haben sie eine Idee. Sie ziehen noch einmal in den Kampf und diesmal nehmen sie die Bundeslade mit. Das war so der heiligste Gegenstand der Israeliten. Aus dem Allerheiligsten in der Stiftshütte, wo Gott wohnt. Also heiliger geht nicht. Und der Gedanke war, also wenn Gott uns beim ersten Mal nicht geholfen hat, diesmal muss er. Jetzt ist die Bundeslade dabei, da ist Gott dran gebunden und er wird uns da schon, diesmal wird er uns raushauen. Dummerweise geht die Rechnung nicht auf. Auch dieses Mal werden die Israeliten geschlagen und schlimmer noch, die Bundeslade, der heiligste Gegenstand, fällt in die Hände der Philister. Und für die Israeliten muss das gleichbedeutend sein mit, jetzt ist Gott auch noch weg. Der ist nicht mehr da, wir haben ihn nicht mehr. Die Nachricht von der Niederlage Israels kommt zu Eli. Eli ist zu dieser Zeit Richter Israels, sowas wie der oberste geistige Führer. Seine Söhne sind mit in die Schlacht gezogen und gefallen. Eli ist zu dieser Zeit schon richtig alt und sehr, sehr, sehr dick. Er sitzt auf seinem Stuhl und als er die Nachricht hört, kippt er hinten rüber und stirbt dabei. Seine Schwiegertochter ist hochschwanger, auch sie hört von der Niederlage Israels und dem Tod ihres Mannes. Da überfallen sie die Wehen und sie bekommt einen Sohn. Die Frauen um sie herum, die bei der Geburt helfen, sagen ihr, Mensch, hast einen Sohn bekommen. Aber die junge Mutter ist ganz apathisch. Nur noch eins kommt über ihre Lippen, nämlich wie ihr Sohn heißen soll. Er soll Ichabod heißen. Kabod oder Kabod ist ein sehr schönes Wort für die Israeliten, heißt Herrlichkeit. Also wenn man es ohne I schreibt. Und Ichabod ist das Gegenteil, keine Herrlichkeit. Und das ist so ein Ausdruck für das, was sie gehört hat. Bundeslade weg, Schwiegerpapa tot, Mann tot, Gott selbst weg. Und vielleicht war das alles, was wir bisher geglaubt haben, ja, ein großer Irrtum. Ichabod, keine Herrlichkeit. Und kurz darauf stirbt die junge Mutter. Das ist der erste Tag. Ichabod, Gott greift nicht ein. Alles, aber auch wirklich alles scheint verloren. Aus, vorbei, es lohnt sich nicht mehr zu leben. Der erste Tag. Der erste Tag bei Jesus ist es der Karfreitag. Jesus wird gefangen genommen, zu Unrecht angeklagt, ausgepeitscht, verurteilt, verspottet, gekreuzigt. Nur Johannes und einige Jüngerinnen Jesu wagen es überhaupt, bei Jesus zu sein und unter dem Kreuz zu stehen. Die anderen Jünger verkriechen sich. Und am Ende stirbt Jesus. Und Gott haut ihn nicht im letzten Moment raus. Da kommt nicht eine Heerschar von Engeln und holt ihn vom Kreuz herunter. Und dann werden alle Feinde Jesu in die Flucht geschlagen oder so. Aus, vorbei. Ichabod, keine Herrlichkeit, keine Hoffnung, keine Erlösung. Die Emmaus-Jünger drücken das im Nachhinein so aus. Wir aber hofften, er sei der, der Israel befreien sollte. Ja, war er aber offenbar nicht. Der erste Tag. Der Tag der Verzweiflung. Damit zurück zu den Philistern. Und zum zweiten Tag, dem Tag dazwischen. Die Philister bringen die Bundeslade, das Zeichen für die Gegenwart Gottes, nach Asdod in einen Tempel ihres Gottes. Der heißt Dagon und dann feiern sie. Naja, vermutlich steht es so nicht in der Bibel, aber was man halt so macht nach einer gewonnenen Schlacht. Hoch die Tassen, Israel vernichtend geschlagen, Bundeslade erobert, Widerstandswille der Israeliten gebrochen. Und ihr Gott Dagon ist der Stärkere. Allerdings passiert dann etwas Merkwürdiges an diesem zweiten Tag. Das Bild des Gottes Dagon fällt um. Also die hatten so Standbilder, die dann für diesen Gott halt stehen sollten. Und dieser Gott Dagon lag auf einmal auf der Nase oder sein Standbild. Komische Sache. Naja, was machen die Philister? Stellen das Ding wieder auf, tackern es noch ein bisschen fester und gehen wieder feiern. In Israel dagegen wird geweint. Die Gefallenen werden begraben und die Überlebenden fragen sich voller Angst, was kommt denn jetzt als nächstes? Was wird mit uns? Wie geht's weiter? Heer geschlagen, Richter Eli ist tot, Bundeslage weg. Und jetzt? Und der zweite Tag, der Karsamstag bei Jesus, ist der Sabbat. Jesus liegt im Grab. In Jerusalem wird Passa gefeiert. Die Mitglieder des Hohen Rates, die den Tod Jesu verursacht haben, lassen sich vielleicht auch ein gutes Glas Wein schmecken, weil das alles so gut geklappt hat mit dem Justizmord. Nur ein Gedanke beunruhigt sie noch kurzfristig, kann man nachlesen beim Evangelisten Matthäus. Hatte nicht Jesus irgendwie was von Auferweckung gefaselt? Was, wenn am Ende die Jünger kommen, den Leichnam stehlen und so tun, als sei Jesus auferstanden? Das darf nicht passieren, also schwatzen sie Pilatus ein paar Soldaten ab, die das Grab bewachen sollen. Aber ansonsten sind sie bester Laune. Und die Frauen, die Jüngeren Jesu, sie warten sehnsüchtig darauf, dass der Sabbat vorbeigeht. Sie wollen ihrer Verehrung für Jesus noch einmal, ein letztes Mal Ausdruck verleihen. Wollen auf den Friedhof gehen und noch ein bisschen mehr wohlriechende Öle und Salben auf den Leichnam schmieren. Man muss doch wenigstens irgendwas tun. Die Jünger verkriechen sich immer noch. Vielleicht überlegen auch sie, wie es nun weitergehen soll. Jesus ist tot, der, auf den sie alle gesetzt hatten, für den sie alles aufgegeben hatten. 3 Jahre waren sie mit ihm umhergezogen, einfach hinter ihm hergelaufen und er hatte vorgegeben, wo es lang geht. Und nun? Heute Sabbat, kann man eh nicht viel machen. Aber morgen? Das Leben geht ja weiter, muss weitergehen, nur wie? Sie wissen es nicht. Das ist der zweite Tag, der Tag der ungelösten Fragen. Aber dann kommt der dritte Tag und wir schauen noch einmal zu den Philistern in Asdod. Am dritten Tag wird das Tor zum Tempel des Gottes Dagon wieder geöffnet. Freilich ist die Bestürzung diesmal echt groß. Der Platz des Götzenbildes von Dagon ist leer. Und wieder liegt das Ding im Staub, nur diesmal hat es die ganze Statue gefrägt. Kopf und Hände und Arme sind alle abgetrennt und liegen verstreut umher. Und die Philister fragen sich schon, was ist denn hier los? Und noch etwas passiert. Hier wird die Geschichte im Alten Testament ein bisschen derb. Ich würde mich ja dafür entschuldigen, aber es steht so im Text. Gott schickt nämlich den Philistern auch noch eine Plage, und zwar eine, die es in sich hat. Sie bekommen nämlich, also bei Luther heißt es, böse Beulen. Das dürfte eine höfliche Umschreibung sein für Hämorrhoiden. Also die können sich nicht mehr hinsetzen, also auch nicht mehr vernünftig aufs Klo gehen. Das tut alles scheiß weh, Entschuldigung. Das ist der dritte Tag. Jesus oder Gott erweist sich als Sieger. Er greift ein und zwar er ganz allein. Die Götzen liegen im Staub und verneigen sich vor dem wahren Gott und Gott gibt seine Feinde der Lächerlichkeit preis. Da nützen nämlich den Philistern all ihre schönen Eisenwaffen überhaupt nichts. Was sie jetzt gebrauchen könnten, wären aufblasbare Sitzkissen, aber während das Eisenzeitalter schon angebrochen ist, ist das aufblasbare Sitzkissenzeitalter noch in ferner Zukunft. Ja, nix. Das ist der dritte Tag. Gott erweist sich als Sieger und am Ende beschließen die Philister, die Bundeslade zurückzuschicken und noch eine Menge Gold dazu zu packen. Gott hat es gemacht. Gott hat den Sieg errungen. Er ganz allein. Gott ist der Gott des dritten Tages. Und nirgendwo zeigt sich das deutlicher als an Ostern. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, so heißt es im apostolischen Glaubensbekenntnis und es kam irgendwie auch 3-mal vor in den Texten aus Lukas, die wir gerade gehört haben. Am dritten Tag öffnet sich das Grab und die Wachsoldaten fallen zu Boden. Am dritten Tag erweckt Gott Jesus von den Toten und Jesus erweist sich als Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und auch mit den Jüngern passiert am dritten Tag eine ganze Menge. Da verwandelt sich Trauer in Freude und Angst in Mut. Am dritten Tag werden kalte Herzen wieder warm und fangen an zu brennen. Und müde beide laufen spätabends von Emmaus zurück nach Jerusalem, um allen zu erzählen, dass Jesus lebt. Am dritten Tag fragen die, die an Jesus glauben, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und verspotten. Tod und Hölle. Wo alle Hoffnung zu Ende ist, da greift Gott ein. Er ganz allein. Gott ist der Gott des dritten Tages. Ich habe diese Predigt begonnen mit ein paar Gedanken über unsere Machtlosigkeit und will dahin noch einmal zurückkehren. Ja, das ist schon so. Vor dem Tod und vor so vielen anderen Dingen stehen wir völlig machtlos. Und das wird sich auch nicht ändern. Aber wir müssen das auch gar nicht ändern. Wir können uns mit unserer Machtlosigkeit versöhnen, weil wir an den Gott glauben, den Gott des dritten Tages. Weil es Ostern gibt, darum können wir uns mit unserer eigenen Machtlosigkeit versöhnen. Denn Ostern heißt, Gott greift ein am dritten Tag. Es ist der Tag, an dem Gefangene, wie der Mundschenk zur Zeit Josefs freigelassen wird. Es ist der Tag, an dem Gott eingreift, an dem die Königin Esther zum König reingeht und nicht stirbt, sondern einen Völkermord verhindern kann. Es ist der Tag, an dem Jona von einem riesigen Fisch sanft am Hafen abgesetzt wird. Und es ist der Tag, an dem der Tod besiegt wird und der Grundstein für die Hoffnung für uns alle gelegt wird. Wir glauben an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Wir glauben an Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen hat. Ein letzter Gedanke noch kurz zum Schluss. Ich weiß nicht, wo Sie gerade innerlich stehen, wo ihr gerade innerlich steht. Wir feiern heute Ostern, die Auferstehung Jesu am dritten Tag. Aber vielleicht bist du innerlich jetzt gerade nicht da. Vielleicht bist du innerlich eher noch am ersten Tag, dem Tag der Verzweiflung. Oder vielleicht am zweiten Tag, dem Tag der ungelösten Fragen. Unsere Seele hält sich nicht immer an den Kalender. Und das muss sie auch nicht. Nur eines, das möchte ich festhalten. Selbst wenn du innerlich noch am ersten oder zweiten Tag bist, der dritte Tag kommt, auch für dich. Weil nämlich Gott der Gott des dritten Tages ist. Amen. Und der Herr, unser Gott, segne euch und behüte euch. Freundlich blicke er euch an und wende euch seine Liebe zu. Er sei euch nahe und gebe euch Frieden. Amen.